Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Klimagipfel in Katowice wird bis zuletzt von Differenzen überschattet. Auch heute am Verlängerungstag gestalteten sich die Verhandlungen über eine gemeinsame Erklärung zäh. Die abschließenden Beratungen im Plenum wurden mehrfach verschoben. Wesentliches Ziel der Konferenz mit Delegationen aus fast 200 Staaten ist es, Regeln für die Umsetzung der 2015 in Paris vereinbarten Klimaziele festzulegen.
Das Ringen nimmt kein Ende. Die geplante Plenumssitzung der Delegierten beginnt erst einmal nicht. Warten im Hauptsaal. Eine gemeinsame Abschlusserklärung war eigentlich für gestern geplant, doch sie wurde dann immer wieder verschoben. Auch die deutsche Delegation muss sich gedulden. Ein langer Weg bis zum Ziel.
Naja, wir sind immer noch in den Verhandlungen über die Frage, wie dieses Regelwerk genau angewandt wird. Und es ist vollkommen klar, jedenfalls für mich, es müssen die gleichen Regeln für alle gelten. Eine Tonne CO2 muss eine Tonne CO2 bleiben. Die darf nicht doppelt gezählt werden.
Vor allem Brasilien hatte bis zuletzt versucht, dies durchzusetzen, weil das Land am Emissionshandel gut verdienen kann. Dagegen stemmen sich viele Delegationen, auch die Europäer.
Die EU hat zum Glück auch sozusagen dagegen gehalten, weil so ein Marktmechanismus, der kann unheimlich viele Schlupflöcher enthalten. Das war die große Sorge bei den Vorschlägen von Brasilien.
Es kann sein, dass diese Frage heute Abend nicht gelöst oder erst später nach der Konferenz entschieden wird. Ein weiterer Streitpunkt. Unklar ist, wie deutlich das Pariser 1,5 Grad Klimaziel in das Regelwerk einfließt. Die Europäische Union inklusive Deutschland fordern ehrgeizigere Ziele.
Es ist auch ein Regelwerk gelegt, mit dem es prinzipiell umgesetzt werden könnte. Aber der politische Wille fehlt eben in den meisten Ländern, es jetzt schon umzusetzen. Wenn das nicht anders wird, dann wird dieses Zielkrachen verfehlt werden.
Der Weltklimagipfel ist auf der Zielgeraden, aber bisher ohne Abschlusserklärung.
Auch einen Tag nach dem offiziellen Ende gibt es hier immer noch kein vorzeigbares Resultat. Die nationalen Sonderwünsche scheinen das große Ziel zu blockieren, den Klimawandel aufzuhalten. Wenn hier nicht alle mitmachen, wird es schwer, das Pariser Abkommen einzuhalten.
Im Tarifkonflikt bei der Bahn haben sich der Konzern und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG nach schwierigen Verhandlungen geeinigt. Demnach steigen die Löhne zum 1. Juli nächsten Jahres um 3,5% und 2020 noch einmal um 2,6%. Außerdem erhalten die Beschäftigten eine Einmalzahlung von 1.000 Euro.
Die EVG ist zufrieden. Bei den Verhandlungen bis tief in die Nacht konnte sie ihre Kernforderungen durchsetzen. Ein wichtiger Punkt dabei, die Erhöhung der betrieblichen Altersvorsorge. 1% mehr vom Monatsbrutto, mindestens 25 Euro zahlt die Bahn ab 01.01.2020.
Die 25 Euro waren uns ja wichtig. Und das ist natürlich für jemanden, der 1.500 Euro oder 1.800 Euro im Monat, der hat kein Geld, um noch für die private Altersvorsorge. Das sind, sag ich mal, Vorschläge, womit die Reinigungskraft nichts anfangen kann.
Bahnpersonalvorstand Martin Seiler nennt den Tarifabschluss ein Zeichen der Wertschätzung für die Belegschaft. Denn es ging nicht nur um mehr Geld, sondern auch um das Wahlmodell. Bahnmitarbeiter können ab Januar 2021 statt der zweiten Erhöhung zwischen den vereinbarten 2,6% mehr Geld, 6 Tage mehr Urlaub und eine Arbeitszeitverkürzung wählen. Zudem sollen sie Überstunden in eine betriebliche Altersvorsorge umwandeln können.
Das sind wichtige Elemente, die wir aktuell dann auch umsetzen können. Und wir haben darüber hinaus, das ist auch für uns sehr entscheidend, mit der EVG verabredet, die komplette Tariflandschaft bei der Deutschen Bahn zu modernisieren, zu flexibilisieren.
Streik seitens der EVG sind damit vom Tisch. Bleibt noch die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Die hatte gestern die Verhandlungen mit der Bahn für gescheitert erklärt. Am Montag will die GDL über ihr weiteres Vorgehen beraten. Die Bahn erklärte, sie stehe jederzeit für Verhandlungen bereit.
US-Präsident Trump steht vor einem weiteren Umbau seiner Regierungsmannschaft. Über den Kurznachrichtendienst Twitter teilte er heute mit, dass auch Innenminister Zinke das Team zum Jahresende verlassen wird. Gestern Abend erst hatte Trump einen kommissarischen Nachfolger für seinen scheidenden Stabschef Kelly benannt. Den Posten soll der bisherige Haushaltsdirektor Mulvaney übernehmen.
Der neue kommissarische Stabschef im Weißen Haus gilt als konservativer Hardliner und absolut loyaler Trump-Fan. Bislang war Mick Mulvaney für den amerikanischen Haushalt zuständig und hat, entgegen seiner früheren Überzeugung, die Staatsverschuldung ganz nach den Wünschen des Präsidenten drastisch erhöht. Mulvaneys Ernennung verkündete Trump in der Nacht per Twitter, nachdem ihm verschiedene Kandidaten wie der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, und der Stabschef des Vizepräsidenten, Nick Ayers, abgesagt hatten. Der scheidende Staatschef John Kelly war einst angetreten, um Ordnung in das Chaos im Weißen Haus zu bringen. Jetzt geht der Vier-Sterne-General von Bord. Heute Morgen dann die nächste Twitter-Nachricht. Innenminister Ryan Zinke verlässt die Regierung zum Jahresende. Nachfolger ungewiss. Gegen den umstrittenen Innenminister laufen mehrere Untersuchungen wegen dubioser Reisen und unübersichtlicher Geschäfte und der Vermischung von privaten und Regierungsinteressen. Zudem hatte er den Zorn der Umweltverbände auf sich gezogen, weil er die Öl- und Kohleförderung immer weiter erleichtert hat. Der neue Stabschef auf Zeit, Mick Mulvaney, bedankt sich. Ebenfalls per Twitter. Er freue sich auf ein großartiges Jahr 2019.
Jedenfalls turbulent dürfte es werden, denn die Demokraten werden den Druck erhöhen. Für Trump indes wird es immer schwieriger, die Regierungsposten zu besetzen. Früher galt es als Ehre, dem Land im Weißen Haus zu dienen. Heute scheinen die Kandidaten eher auf der Flucht zu sein. In der Ukraine ist eine eigenständige orthodoxe Nationalkirche gegründet worden. Eine Synode in Kiew beschloss die weitere religiöse Loslösung von Russland und wählte ein Kirchenoberhaupt. Die russisch-orthodoxe Kirche hatte das Vorhaben schon zuvor scharf kritisiert. Zu ihr gehören auch weiter die meisten Priester in der Ukraine.
Warten auf den neuen Patriarchen. Seit heute Abend hat die Ukraine eine eigene nationale orthodoxe Kirche. Ein Schritt gegen die Interessen Moskaus und ein historischer Tag für das Land. Das neue Kirchenoberhaupt ist gewählt. Mit ihm kommt der Präsident auf die Bühne. Der hatte die Kirchengründung massiv unterstützt. Im März sind Wahlen, seine Umfragewerte sind schlecht. Was für eine Kirche ist unsere Kirche? Eine Kirche ohne Putin. Eine Kirche ohne den Moskauer Patriarchen Kirill und eine ohne Gebete für den russischen Staat und die russischen Soldaten. Bisher gab es in der Ukraine mehrere orthodoxe Glaubensgemeinschaften. Die größte und älteste gehört formal zur russisch-orthodoxen Kirche. Der Moskauer Patriarch Kirill verbot seinen ukrainischen Gemeinden schon vor Tagen zur neuen Kirche zu wechseln. Hier geht es darum, was für eine Kirche es geben soll in der Ukraine. Eine Kirche Gottes, von Gott geschaffen, oder eine falsche Kirche, die dem Teufel dient. Beim Gründungskonvent waren heute kaum Priester der zu Moskau zählenden Gemeinden. Der neue ukrainische Patriarch lud sie ein, sich anzuschließen. Die Türen unserer vereinten ukrainischen Kirche werden offen stehen für alle. Am Ende singen sie auf dem Platz die Nationalhymne. Mit dem heutigen Tag hat sich die Ukraine noch weiter von Russland entfernt.
Archäologen haben in Ägypten einen der bedeutendsten Funde der letzten Jahrzehnte gemacht. Sie entdeckten laut Regierung eine außergewöhnlich gut erhaltene, rund 4.400 Jahre alte Grabkammer. Die Archäologen stießen auf Wandgemälde und zahlreiche Statuen. Die Kammer liegt in der altägyptischen Begräbnisstätte Saqqara, gut 20 Kilometer südlich der Hauptstadt Kairo. Über das Gebiet erstrecken sich zahlreiche Pyramiden, Totentempel und Katakomben.
Presserummel vor einem Eingang, der 4.400 Jahre lang verschüttet war. Es ist das Grab eines hohen Priesters für kultische Reinigungen am königlichen Hof von Memphis. Von Sand und Schutt gereinigt, erstrahlt die Kammer jetzt wieder in ihrer ganzen Pracht. Der stolze Grabbesitzer als Statue in 24 Variationen. Farbige Wandmalereien, Handeln, Feuer entzünden, Fischen jagen, ja, auch Bier brauen, Szenen des Lebens, die Vahti, so sein Name, mit ins Jenseits nehmen wollte. Man sah das Leben nach dem Tod als eine Reise an, eine Übergangsphase. Hier wollte er es sich schön einrichten vor dem Paradies. Bei weitem nicht das einzige Grab. Tausende sollen es sein am Fuße der Stufenpyramide. Eine Totenstätte für Pharaonen und hohe Beamte. Nur ein Bruchteil der Jahrtausende alten Schätze ist bisher freigelegt. Das neu entdeckte, unberührte Grab gilt als Highlight. Es hat einen Monat und ein paar Tage gedauert, bis wir eines der schönsten Gräber überhaupt entdeckten. Ich mag es mehr als alle anderen, auch wenn wir hier schon seit Jahren etliche Entdeckungen gemacht haben. Schon 2019 dürfen sich Freunde der Antike auf weitere sensationelle Entdeckungen in Saqqara freuen.
In der Fußball-Bundesliga landete Bayern München den dritten Sieg in Folge. Am 15. Spieltag kam der Rekordmeister zu einem ungefährdeten 4:0-Erfolg gegen Hannover.
Es war das einseitigste Spiel der Saison. 0:4 Tore, 3:32 Torschüsse, 0:14 Ecken. Hannover ist nach dieser Niederlage zu Recht Tabellenletzter. Vor dem 0:1 hatten die Verteidiger vergessen, dass es beim Einwurf kein Abseits gibt. Müller bereitete vor, Joshua Kimmich schloss ab, die Bayern-Führung nach nur 64 Sekunden. Das 0:2 in der 29. Minute nach Ecke. Kimmich war ein Kraftakt von David Alaba. Sein Schuss schlug mit 106 km/h. Die einzig ernstzunehmende Chance der Gastgeber hatte Weidand in der 44. Minute. Da hatte dieser kleine Fan rechts im Bild längst die richtige Entscheidung für sich getroffen. Hannover wehrte sich nicht mal richtig. Beim 0:3 in der 53. Minute durch Serge Gnabry konnten drei Verteidiger den Bayern-Stürmer nicht aufhalten. Das 0:4 wurde erneut vom überragenden Kimmich vorbereitet. Die 62. Minute war die von Robert Lewandowski, der seinen 10. Saisontreffer erzielte. Am Schluss hätte es deutlich höher ausgehen können, aber die Bayern schonten ihre Kräfte für die noch ausstehenden Partien am Mittwoch und Samstag.
Doppeltorschütze Mario Gomez war der gefeierte Mann in Stuttgart. Beim 2:1-Erfolg des VfB gegen Hertha BSC drehten seine beiden Treffer eine Partie, die im ersten Durchgang klar von den in Blau spielenden Berlinern bestimmt wurde. Entsprechend verdient war der Führungstreffer durch Maximilian Mittelstädt nach 38 Minuten. Es war das erste Bundesligator des 21-Jährigen. Nach der Pause kam der VfB deutlich besser ins Spiel. Donis und Gonzales bereiteten vor, Gomez traf, 1:1, 64. Minute. Die exakt 683 Minuten dauernde Torflaute für Gomez damit beendet. Den 2:1-Siegtreffer für Stuttgart leitete Gomez im Zusammenspiel mit Christian Gentner dann selbst ein, ehe sein präziser Kopfball in der 76. Minute die Entscheidung brachte. Stuttgart holt drei wichtige Punkte gegen Berliner Gäste, die in der zweiten Hälfte stark nachließen und entsprechend verdient als Verlierer nach Hause reisen.
Die weiteren Ergebnisse: Hoffenheim-Gladbach torlos, Augsburg-Schalke 1:1, Düsseldorf-Freiburg 2:0, im Spiel Dortmund-Bremen steht es kurz vor Schluss 2:1. Gestern bereits Nürnberg-Wolfsburg 0:2, morgen trifft Leipzig auf Mainz und Frankfurt empfängt Leverkusen. Die Tabelle wird angeführt von Dortmund. Mönchengladbach und München sind punktgleich, dahinter Leipzig, Frankfurt und Hoffenheim. Berlin ist Siebter. Mainz führt die untere Hälfte an, gefolgt von Leverkusen, Freiburg und Schalke. Stuttgart vor der Abstiegszone, Düsseldorf auf dem Relegationsplatz, dann Nürnberg und Schlusslicht Hannover.
Was für ein Tag für die deutschen Bobfahrer beim Heimweltcup in Winterberg. Platz 1, 2 und 3 im ersten Viererbobrennen des Winters. Dritter wird Johannes Lochner, zweiter Francesco Friedrich, Sieger des Tages aber Nico Walter. Der Dresdner hat nach zwei Läufen 700stel Sekunden Vorsprung. Genauso knapp geht's auch bei den Frauen zu und fast ebenso erfolgreich. Die Gewinnerin des Tages, Stefanie Schneider. Auf Platz 2 landet Olympiasiegerin Mariama Jamanka.
Die Lottozahlen: 1, 23, 30, 31, 37, 45, Superzahl 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 16. Dezember.
Ein Tiefausläufer lenkt mildere Luft heran und so steigt die Temperatur wieder. Die unmittelbare Folge ist aber zunächst Schnee, regional auch gefrierender Regen. Diese Niederschläge breiten sich heute Nacht von Westen aus und es besteht erhöhte Glättegefahr. Morgen im Osten zunächst mancherorts Sonnenschein, im Westen geht der Schnee meist in Regen über, der örtlich gefrieren kann. Richtung Osten rieselt überwiegend Schnee. Heute Nacht in der Kölner Bucht um 0 Grad, sonst überall frostig. Morgen im Norden und Osten weiterhin Minusgrad, am Rhein dagegen 5 bis 6 Grad plus. Am Montag meist bedeckt und von Westen zieht neuer Regen heran, vor allem im Bergland fällt Schnee. Am Dienstag weitgehend trocken, im Westen und Süden auch freundliche Momente. Am Mittwoch dann wieder überwiegend trübe und in der Nordwesthälfte fällt etwas Regen.
Um 23.30 Uhr hat Markus Bornheim diese Tagesthemen für Sie. Ringen in Katowice, warum der Klimagipfel sich so hinzieht und Grabfund in Ägypten. Nachrichten aus dem Zwischenreich der Toten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.